Es ist Samstag, der 16. Oktober.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilenmeldungen der Woche. Aber wir reden über all das, was uns bewegt, was uns interessiert, was auch Sie interessieren sollte. Und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat. Er ist ein großer Literatur- und Filmkenner. Das kann auch damit zusammenhängen, dass er selber von Beruf, und jetzt dürfen Sie schon entsetzt eigentlich aufspringen, Filmproduzent ist. Also und dann sitzen wir auch noch in München in einem Hotel zusammen. Also klischeehafter kann es eigentlich schon nicht mehr kommen. Hallo Friedrich Oetker.
Hallo lieber Micky.
Der Fall Kurz. Ja, der Doppeldeutigkeit ist natürlich bewusst eingezogen. Arbeitet ihr bereits an einem Drehbuch?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das schon in der Mache ist. Es gibt ja normalerweise ein paar andere Fernsehmacher, die sich den ganz brandaktuellen Themen immer sofort annehmen.
Hat Lars Eidinger schon die
Kurz-Moves drin? Unter Umständen Nico Hoffmann. Soweit ich weiß nicht. Wieso? Du möchtest dir das als Film vorstellen oder wie man das machen würde?
Ich denke, also Wirecard ist ja schon, ist ja sogar schon gelaufen. Ich weiß es gar nicht. Man kommt ja nicht hinterher, ne?
Ich glaube, es gibt drei Projekte. Eins ist, glaube ich, gelaufen. Aber in dem Fall Kurz würde ich, glaube ich, nicht auf Richtung mich auf Kurz fokussieren, sondern eher auf den Grafen Schallenberg.
Schallenberg, ja. Ne?
Titel zu kurz gekommen.
Ja,
oder? Meine sechs Wochen als Kanzler, als Lichtdubel des Kanzlers.
Das ist ja Wahnsinn, ne? Der wird ja wirklich jetzt nur in den Kanzlersessel gehievt. So wie, was weiß ich, so Leute, die in so einem spanischen Hotel sind und sagen, Inge, hör mal, um 6 werden die liegen, du gehst jetzt runter zum Pool, ich penne auch bis 8, dann komme ich runter, du musst aber die 2 Stunden, das ist ja Wahnsinn.
Ja, er ist das gräfliche Handtuch auf der Liga.
Wirklich?
Ja.
Ich hatte ja mit Hasnain Kasim ja auch schon über diesen Fall gesprochen und diese totale Abgezocktheit, die es in diesem System Kurz gibt, auch diese, wirklich diese menschlichen Verwerfungen, die ja, also das ist ja echt vom allerübelsten. Was uns aber im Umkehrschluss ja auch wieder an die eigene Politik erinnert, der wir ja speziell Twitter induziert ja auch die größtmögliche Verkommenheit unterstellt haben. Aber gerade wenn wir auf unseren österreichischen Nachbarn blicken, merken, da kommen wir, was das Abrauschen der Moral angeht, aber nicht im Ansatz mit. Auch beruhigend eigentlich, ne?
Ja, also es ist mal wieder ein Schelmstück aus Österreich. Was mir aufgefallen ist, als jetzt Kurz genannt wurde, immer wieder in der Presse ist mir aufgefallen, da wurden dann auch wieder über andere Bundeskanzler, vorherige Bundeskanzler aus Österreich gesprochen. Ist dir mal aufgefallen, dass die alle coole Namen haben? Die heißen Klima, Kern, Bierlein, Gusenbauer, Kurz. Ja. Also das ist Kreisky, das ist irgendwie hinter jedem Namen steckt gleich so eine Geschichte.
Ja, Kreisky, ne? Kern, ja, viel mit K, ne? Ich meine, klar, K und K Monarchie, da muss es natürlich auch mit Kurz und Kern und Kreisky irgendwie weitergehen, aber die Österreicher haben halt einfach echt ein unverkrampftes Verhältnis zur moralischen Erosion. Ich glaube, sie blicken einfach, vielleicht ist es wirklich noch so ein bisschen die Verehrung des Kaiserreiches und der Kaiser, die natürlich automatisch ja auch immer für sich mehr Rechte in Anspruch genommen haben, als das der gewöhnliche Pöbel war. Auf der anderen Seite hatten sie dann die einzige Verpflichtung zu glänzen und zu scheinen. Und das scheint mir aus der Distanz betrachtet, sich einfach fortzusetzen als Anspruchshaltung an die Regierenden.
Ja, also auch wenn man Adelstitel im Österreichischen ja nur noch als Namenszusatz tragen darf und es sozusagen den Stand nicht mehr gibt, hat Österreich durchaus ein unverkrampfteres Verhältnis zum Feudalismus und zum starken Mann. Das kann man, glaube ich, sagen.
Was uns jetzt mal zum Graubrot der deutschen Politik bringt.
Blattgold.
Es war eine Tragödie mit Ansage, so schreibt die Süddeutsche über Armin Laschet. Wie konnte, Zitat, unser Armin so tief fallen? Bei der Union in Nordrhein-Westfalen suchen sie nach Erklärungen für das Scheitern des Kanzlerkandidaten Laschet. Dabei gab es ja Zweifel von Anfang an. Und die gab es natürlich zweifelsohne. Also wir erinnern uns noch an das Frühjahr 2020. Da war Armin Laschet ja auch schon eine nationale Lachnummer. Als es dann irgendwann hieß, der möchte gerne Kanzler werden, haben ja auch viele gesagt, wieso denn ausgerechnet der? Und wenn man sich diesen Texten in der Süddeutschen durchliest, so kommt man ein bisschen auf die Erzählung, dass dieser Armin Laschet sich auch ein wenig für die Bundesrepublik aufgeopfert hat, aus Sorge, dass es einen Rechtsruck in der CDU geben könne, der ich nehme das jetzt mal vorweg, vielleicht auch nur verschoben wurde.
Ja, also ich muss insgesamt sagen, dass ich springe jetzt nicht auf den Zug auf, sondern ich bin schon länger der Meinung, dass Armin Laschet natürlich Unrecht getan wurde. Mhm. Es werden jetzt immer wieder Stimmen laut, die sagen, Mitleid hat in der Politik nichts zu tun. Ich sehe das etwas anders.
Ja.
Also der Armin Laschet wollte schon die Partei in der Mitte halten, genau wie du sagst. Und vielleicht war er dann doch von einer so unbeholfenen Integrität, dass er sich gegen den Machiavelli aus München nicht durchsetzen konnte.
Naja, durchgesetzt hat er sich in gewisser Hinsicht ja schon. Er wurde durchgesetzt von Schäuble und Bouffier,
jawohl,
die ihrerseits das jetzt natürlich immer aufs Brot gestrichen bekommen, weil sie im Grunde genommen so, als hätten, so wie damals Manfred Krug und Charles Brauer, die dann Deutschland T-Online-Aktien angedreht haben, so müssen sich jetzt Schäuble und Bouffier ewig anhören, dass sie Laschet als Kandidaten ins Rennen geworfen haben.
Es ist furchtbar. Ich meine, es war in gewisser Weise absehbar. Ich kann mich noch an den Witz aus dem Frühsommer erinnern, was ist klein und hat Angst vor dem Herbst? Armin Laschet. Das hat sich ja leider so bewahrheitet. Aber ich muss auch sagen, dass ich mit einer solchen, sagen wir mal, perfiden Herangehensweise von Darth Söder wirklich nicht gerechnet hatte. Das ist, glaube ich, ohne Vergleich in der bundesrepublikanischen Geschichte. Ich weiß, man redet immer von Wehner und Strauß, aber dass in wirklich in den letzten Momenten des Wahlkampfs, in der Zuspitzung, dass er da immer noch Knüppel vor die Rollerblades geworfen bekommen hat, das war, fand ich schon extrem. Also da konnte er sich auch nicht wehren. Das war wie zwei Boxer und der eine aus Aachen war dann eher so die Aachener Pinata.
Genau.
Und einer der Boxer hatte die Hand hinter den Rücken gebunden und der andere nicht.
Naja, und wir wissen ja, wie das ist, wenn du erstmal zum Treppenwitz verkommen bist. Ja. Also wir kennen das ja, du musstest eigentlich nur noch Lothar Matthäus sagen, da wurde gelacht, Boris Becker, dann wird gelacht. Und genau, das hatte so ein bisschen Wendler-Pocher-Vibes. Ne? Also da war Armin Laschet war der Wendler und Söder war Pocher. Und man hatte das Gefühl, Laschet steht da mit den Fliegen klatschen, um den Kopf gebunden und alle lachen, wenn man den Namen Laschet nur sagt. Natürlich unfair und auch hochgradig unseriös in der Betrachtung, aber das ist ja das, auf was wir uns immer gerne selbst zurückwerfen, weil es halt einfacher ist, Politik so zu betrachten. Die Frage ist halt nur, Söder gilt ja nun als sehr klug, sehr durchtrieben, sehr strategisch vorgehend. Hat sich der kluge Stratege Markus Söder in diesem Falle von den eigenen Emotionen fortreißen lassen oder steckt da ein großer Plan dahinter?
Ich glaube, es gibt vieles, unterstellen ihm ja, dass er Kanzlerkandidat in 4 Jahren werden möchte. Das glaube ich sicherlich auch, aber ich glaube, es gibt noch ein weiteres Kalkül. Und zwar, dass er natürlich ihm die Landtagswahlen ins Haus stehen. Und wenn die CDU im Bund regiert, dann ist es ungleich schwerer für ihn. Die Ampel ist jetzt eine fabelhafte Zielscheibe. Deswegen ist es für ihn eine Win-Win-Situation, auf die Ampel zu gehen. Was interessant ist, ist, dass viele Leute ja sagen, dass er sich durch seine Sticheleien und Schmutzeleien, wie es ja immer genannt wird, sich es mit dem Unions-Establishment hätte verscherzen können. Nur man muss jetzt sagen, da ist jetzt Vollzirkulation.
Das gibt es gar nicht mehr.
Was ist morgen das CDU-Establishment? Ne? Also man weiß nicht, ob der nächste Vorsitzende Lindemann heißt oder Merz oder weiter. Also der gesamte Bundesvorstand wird hier neu gewählt. Das wird eine ganz interessante Nummer.
Zumal Söder, wie wir ja jetzt festgestellt haben jüngst, jetzt auch nicht mehr von allen so geschätzt wird. Also er war ja bei der Jungen Union in Deggendorf. Auch so ein geiles Deggendorf. Ist das auf Franken? Deggendorf klingt zumindest sehr fränkisch.
Doppel-G deutet darauf hin, aber ich kann es dir nicht genau sagen.
Ich weiß es auch nicht genau, aber da gab es dann ja vergleichsweise kurzen Applaus für Söder und dann wurde er auch noch aus einer Erklärung gestrichen, weil es hieß ja irgendwie zwischenzeitlich da vor Ort, wir brauchen jetzt ein Zugpferd, Markus Söder, der XY. Der Name Söder wurde dann später aus der Erklärung gestrichen und wer deutlich längeren Applaus bekam, war Manfred Weber. Wir erinnern uns noch an die Europawahlen, als er da ja auch ein Kandidat sein sollte. Alles ein bisschen seltsam. Also man merkt, der Wind weht jetzt auch so ein bisschen, oder sagen wir so, der Mantel der Geschichte weht ihm jetzt da, oder scheiße, 1000 Bilder. Ich bin bei Wind, denke ich immer noch an Armin Laschet und das Triell und ich kriege einfach kein vernünftiges Bild mehr zustande.
Ja.
Also der lange Rede, kurzer Sinn, für Söder lief es auch schon mal besser und er hat ja jetzt einen Auftritt bei der Jungen Union auch abgesagt. Söder verschmäht die Jungen, das wird man gerade hier im Großraum Bayern mit großer Überraschung zur Kenntnis nehmen. Ja, also ist halt auch ausgesprochen fraglich, ob Söder in 4 Jahren dann wirklich der Heilsbringer sein wird, weil 4 Jahre sind auch eine verdammt lange Zeit.
Ja, und ich muss sagen, man hat einmal gesehen, was passieren könnte oder was hätte passieren können für einen Kandidaten Laschet, wenn Söder sich hinter ihn gestellt hatte. Es gab ja dann einmal diesen Mummenschanz-Parteitag der CSU mit Klakören und ehrlich gesagt hat Laschet da auch eine gute Rede gehalten. Und da flog es ja wieder. Da ging es ja gleich wieder 2,5 Prozentpunkte hoch.
Ja.
Ich glaube wirklich, dass die Leute sagen, jetzt Laschet war ein schwacher Kandidat. Ich glaube, Söder hat ihn, ich bin kein Wahlforscher, aber ich glaube, es hat ihn 5 oder mehr Prozentpunkte gekostet. Ich glaube, wir würden über den Kanzler Laschet reden, wenn Söder nicht da so Destrudo hätte walten lassen.
Die gute Nachricht des Tages.
Rio de Janeiro startet Kartenverkauf für Karneval 2022. Das vermeldet die Zeit. Nach dem Komplettausfall in diesem Jahr soll der weltberühmte Karneval in Rio 2022 stattfinden. Der Verkauf der Eintrittskarten für die Samba-Schulen-Umzüge im Sambodrom begann an diesem Donnerstag. Wie aus einer Mitteilung des Verbandes der Samba-Schulen hervorging. Die Umzüge sind am 27. und 28. Februar sowie am 4. März geplant. Ja, das ist doch wunderbar. Also da müssen wir jetzt natürlich auch jetzt, also sofort.
Sehen wir uns da.
Da sehen wir uns, dort.
Aber die beiden Kerle aus NRW, wir kennen halt Karneval anders. Wir laufen dann im Kostüm auch so als Lappenclown und ja, haben was falsch verstanden.
Absolut richtig. Ja. Wenn da wieder ein Lappenclown über eine gewaltige Sonnenblume herfällt, über einem Stromkasten irgendwo so bei 11. Das kommt jetzt auch wieder. Der 11.11. ist ja in Köln demnächst wieder. Und ich bin ja kein Karnevalist und ich erinnere mich wirklich an fürchterliche Abende, wenn ich eine Runde joggen war, so am 11.11. am Rhein entlang und dann saßst du halt wirklich bei 4 Grad und Dauerregen, saßst du dann halt eben diese Lappenclowns, wie sie dann irgendwie da an so einem Stromkasten zugange waren und du musst aufpassen, dass da nicht so ein herabwehender Ast eben noch so das Penoid bricht währenddessen. Aber ich nehme diese Meldung mit rein, weil es natürlich ein Zeichen dafür ist, dass die Welt langsam wieder aufmacht. Also Bali öffnet wieder die Grenzen, das heißt die InfluencerInnen wissen, wo sie hin können, da ist endlich das Refugium wieder da. Coachella soll wieder stattfinden, jetzt unter 3G-Gesichtspunkten und auch Australien öffnet langsam wieder, wenn auch noch nicht für Touristen. Ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, so jetzt im Herbst. Frage ist halt nur, wo geht die Reise hin?
Ja, also seitdem das Sambodrom offen ist, bin ich jetzt auch, also jetzt ist ich over.
Ja, ich over. Weiß der VW-Betriebsrat auch, wo sie den Ausflug hinmachen können. Wobei, ich glaube, die Zeiten sind wirklich vorbei. Da hat das Controlling gesagt, Leute, also Moral jetzt nicht, aber Controlling sagt, Leute, das könnt ihr wirklich nicht bringen. Ich habe mich ja gefreut, das ist ja kein Geheimnis, dass ich mit dem Dschungelcamp nach wie vor eng verbunden bin und dass es nach Südafrika geht. Also meine größte Sorge war ja, es könne nochmal in Hürth produziert werden.
Ja.
Ja, also nichts gegen den Januar in Hürth. Er ist wunderschön.
Ja. Auch lebensbedrohlich.
Ist auch auf eine Art lebensbedrohlich. Ja, aber Südafrika ist dann schon netter. Und die Australier produzieren ja seit Jahren ihr eigenes Dschungelcamp in Südafrika. Was ja auch klar ist, weil wenn du irgendwie so eine suppentellergroße Spinne im Wohnzimmer hängen hast, bist du als Australier in der Regel jetzt nicht mehr besonders beeindruckt. Südafrika hat offensichtlich eine Flora und Fauna, wo selbst der gemeine Aussie nochmal zuckt und sagt, ich weiß nicht, ob die noch nie in ihrem Leben Elefanten gesehen haben oder... Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Vielleicht müssen sie aber auch einfach mit einem Auto nicht runtergelassenen Knöpfen durch Johannesburg fahren. Man weiß es nicht.
Die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Was für einen Australier, was ist ein exotisches Tier? Ja, vermutlich ein Elefant.
Denke ich mal, ja, ne? Oder?
Ja. Ja.
Schätzungsweise, muss
Sinn.
Ja.
Macht Sinn. Müssen wir mal einen fragen.
Ja, ich bin ja auch aus persönlichen Gründen daher schon beruhigt, weil als es noch nicht klar war, dass wir nicht nach Australien fliegen würden, da gab es im letzten Jahr, ich glaube, es war sogar noch Prä-Covid-Phase, da kam es aber direkt in dem Strandabschnitt, wo wir wohnen, wenn wir nicht immer ins Camp fahren, wir wohnen ja nicht in Versace, zu mehreren Hai-Attacken. Also direkt da, genau an dem Strand, da wird ja natürlich auch anders. Und du denkst, hoppala, insofern bin ich ganz glücklich, dass es so ist.
Braucht kein Mensch.
Nee.
Ich habe gestern habe ich mit meinem Sohn ein Buch gelesen und der ist natürlich, wie viele Kinder mit 6 Jahren alt, total im Dinosaurier-Flash.
Sind alle Jungs, aber
ich weiß nicht, was
ne?
es ist.
Mädchen eigentlich selten,
Mädchen,
aber Jungs,
Mädchen,
alle Dinosaurier.
Aber was interessant ist, dass du umblätterst, alle Tiere, die es zu der Zeit gab, und da gab es schon Haie.
Ja, ja.
Die sind einfach schon richtig lange mit dabei.
Ja, ja.
Deswegen, also seitdem bin ich jetzt auch, also Haifang dafür so ein paar Schillerlocken in Japan finde ich jetzt auch nicht mehr okay. Weil wenn die schon mit Dinosauriern eingeschlagen haben, das finde ich, also das hat mir eine völlig andere Perspektive gegeben.
Eigentlich auch interessant, ne, wo du diesen Aspekt gerade aufmachst, dass halt wirklich solche Viecher, keine Ahnung, 70 Millionen Jahre gibt es schon. Und der Mensch, wie lange ist er jetzt auf der Erde? Ist ja vergleichsweise kurze Zeit. Aber der kriegt es hin, sie einfach alle auszurotten.
Ja, was maßen wir uns eigentlich an, wenn du so eine 400 Jahre alte Schildkröte bist?
Ja.
Bei irgendeiner haben sie jetzt noch irgendein Projektil, eine Patrone aus dem Sezessionskrieg, irgendwie 1862 aus dem Panzer gezogen, die immer noch am Rumstrampeln.
Ja.
Also müssen wirklich aufpassen.
Ja, und natürlich, also klar, einmal die Patrone und andererseits natürlich die Plastikummantelung von dem Dosenhalter. Ne? Das ist ja klar.
Oh, furchtbar.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Probleme mit Pax. Und Billy, das ist jetzt nicht eine neue RTL2-Doku, sondern es geht um IKEA. Die rechnen monatelang mit Lieferengpässen, das berichtet die Rheinische Post. Die aktuelle Rohstoffkrise geht auch am schwedischen Möbelriesen nicht vorbei. IKEA meldet Lieferschwierigkeiten und rechnet damit, dass sie noch monatelang dauern könnten. Betroffen sind auch besonders beliebte Produktgruppen. Ja, der Packschrank, das weiß man ja, das ist ja mal die goldene Regel, 3 Umzüge hält er. Das kann ich bestätigen aus eigener Erfahrung. Und das Billy-Regal und der Packschrank, also es werden wahrscheinlich ganz viele junge Menschen gar nicht aus ihrem Elternhaus ausziehen können, weil es diesen Packschrank einfach nicht gibt.
Ja, apropos Umzüge. Ja. Was war das Alter, in dem du abgesagt hast, wenn jemand dich gefragt hat, ob du beim Umzug hilfst?
Oh, das ist eine sehr gute Frage, ja. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das geht so mit 30 los, ja. Ne? Würde ich mal sagen.
Ich hab mit 34 abgesagt, weil ich bin immer schon später gekommen als die anderen. Wenn 9 Uhr angesagt war, war ich um 12 da, war immer noch der Erste und habe die Waschmaschine bekommen.
Ach so.
Und ich verstehe nie, warum unten an Waschmaschinen, warum da Klingen angebracht sind.
Ja.
Warum eine Messerklinge. Du hast ja auch mal eine getragen, ne?
Ja.
Das ist ja nicht, das macht auch keinen Sinn.
Ja, doch. Also man weiß halt einfach schon, wenn du das Ding zusammenschraubst, dass irgendwann ein Arsch das Ding da unten anpacken muss und dann, das ist ja ein befriedigendes Gefühl, wenn du im Werk bist und weißt, du wirst also irgendwann so Squid Game mäßig irgendwann mal jemand
Du meinst, bei Miele arbeiten ein paar Masochisten.
Ich denke ja. Ja, vor allem Sadisten. Ja, gut, wahrscheinlich auch Masochisten, weil die Schichten keinen Spaß machen. Diese Lieferschwierigkeiten, das ist ja jetzt ein Thema, also das wird uns ja jetzt in den nächsten Monaten auch noch begleiten in den USA. Ich glaube, Fox News macht jetzt schon sowas wie Christmas Wars auf, weil die Leute aufgrund der Lieferschwierigkeiten, weil die Lieferketten halt einfach überhaupt nicht mehr so reibungslos funktionieren, wie wir es gewohnt sind, dass die jetzt schon anfangen, sich um Weihnachtsgeschenke zu kloppen. Das heißt, wenn Papi den Besuch bei Toys R Us überlebt, dann kann er vielleicht noch einen Nikolaus spielen, Blut überströmt. Das ist etwas, das sind wir ja gar nicht gewohnt. Also als Engländer, als Brite sagt man, ja. Tell me about it. Ich stehe schon seit 3 Tagen an der Tanke. Aber das ist neu.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also bei IKEA ist mein Mitleid begrenzt, weil die an mir schon so viel Geld verdient haben.
Ja.
Und immer auf den letzten 2 Metern.
Ja.
Der Quengelmeter bei IKEA, ich weiß nicht, wie es dir geht, der funktioniert so gut. Ich stehe eigentlich nur, habe eigentlich nur 5 Batterien gekauft, stehe auf den letzten 2 Metern und 2 Meter später bezahle ich für einen Vorschlaghammer und ein Lammfell.
Ja.
Wer bin ich denn? Thor?
Ja.
Ich brauche das nicht. Ich stehe da zu Hause, meine Frau guckt mich mit großen Augen an. Das machen sie sehr gut, muss ich sagen.
Ja, aber wie lustig. Sehr gut. Der Quengelmeter. Aber der Quengelmeter dann für Erwachsene, ja?
Ja,
also sehr
das
gut.
Wir Männer sind dafür, wir haben keine Chance. Du blickst dann so in die Runde und hinter dir steht ein Mann mit einem Brecheisen und in dem Moment, wo er bezahlt, weiß er auch nicht mehr, weswegen.
Aber der Mann steht natürlich da mit dem Brecheisen, weil er sich gegen die Maskenpflicht wehrt.
Unterm Radar.
So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich es richtig ausspreche. Nørrebro in Kopenhagen auf Rang 1. Das sind die coolsten Stadtviertel weltweit. Das berichtet der Spiegel. Weltweit kehren Städte zu ihrem geschäftigen Alltag und Nachtleben zurück. Das aktuelle Ranking von Time Out bewertet die coolsten Viertel weltweit. Das interessanteste Deutsche landete immerhin auf Platz 11. Ja, Time Out, das ist ein Magazin einer britischen Mediengruppe. Da wurden dann 27.000 Stadtbewohner befragt, was denn so ihre Lieblingsviertel sind. Und dann gibt es halt eben das Kopenhagener Viertel Nørrebro oder Brö. Dann gibt es Andersonville in Chicago, Station District in Vilnius, Richmond in Melbourne. Sehr viel auch im asiatischen Raum. In Seoul gibt es coole Viertel oder halt eben auch in Hongkong. Und das deutsche Viertel, was sehr populär ist, das ist Neukölln.
Ja, habe ich gerade wunderbare Erfahrungen mitgemacht. Da haben wir im Sommer einen Film gedreht und da stand ich so hinter der Videoausspielung.
Das ist es die Verfilmung von Felix Lobrechts Film Sonne und Beton?
Oder? Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Da war ich nicht dran beteiligt. Aber das ist eine schöne Komödie für Netflix. Aber auf jeden Fall, ich glaube, die Neuköllner sind, die haben das Filmen etwas über.
Ja.
Und ich stand da und ich dachte auf einmal, Mensch, was schwitzt denn so? Und dann ist mir aber aufgefallen, dass mir aus dem zweiten Stock jemand mit einer Gießkanne auf den Kopf schüttet. Das war meine Neuköllner.
Wollte dich willkommen heißen?
Ja, also das ist, ich glaube, die riechen das, dass man aus München kommt.
Ja, ich denke auch. Du wirst vielleicht deinen Anteil an der ganzen Geschichte gehabt haben. Ich weiß ja nicht, wie du da durch Neukölln flanierst.
Ich war 5 Minuten aus dem Auto, schon war ich nass.
Bei der Gelegenheit erinnere ich mich gerne daran, wie Lukas Vogelsang und ich einmal das Berliner Olympiastadion besucht haben und sowohl der gänzlich affektierte Lukas Vogelsang, so auch sein geistiger Partner, ich, kam bereits an der S-Bahn-Station an, als einzige Fußballfans in Kamelhaarmänteln. Und da dachte ich auch, ja, das ist genau das, was sich so die Berliner Fans noch gewünscht haben, wer da so mit ihnen im Stadion ist. Ja. Was Neukölln auszeichnet, laut Time Out Magazine, sind kein Stadtteil fängt die Dynamik des modernen Berlin besser ein als Neukölln. Da würde ich jetzt mal sagen, der Berliner Flughafen kann eigentlich auch ganz gut, aber das mal am Rande. Er empfiehlt für die Rubrik Der perfekte Tag: Beginnen Sie den Tag mit frischem Gebäck von Le Brot, okay. Spazieren Sie dann am Kanal entlang und kehren Sie auf einen Kaffee im Companion ein. Nach einem Gang etwa durch den Körner Park und Tempelhof lassen Sie den Abend mit türkischen Leckereien vom Grill im Örnek Lahmacun Grillhaus ausklingen. So, also am Ende, wenn man sich die Beschreibung mal anhört, wie diese Viertel so sind, dann sind es doch meistens irgendwie, und das soll überhaupt nicht spöttisch klingen, aber sind meistens dann entweder Vintage-Läden oder Läden mit fair gehandelter Ethno-Kultur und Schmuck. Sie ähneln sich im Kern dann doch immer sehr. Es geht natürlich sehr viel auch um Kunst und Museen, was ja auch gut und richtig ist. Die Frage ist halt nur, was zeichnet denn ein lebenswertes, schönes Viertel eigentlich aus? Und was ist vielleicht das schönste Viertel, das du kennst?
Ja, ich muss natürlich Schwabing sagen. Was will ich sagen? Aber mir ist nur aufgefallen, als ich mir die Liste angeguckt habe, in keinem der Viertel, also ich war kaum in einem, ich glaube, bis auf das in Chicago.
Ich auch nicht. Da warst du in Chicago.
Oh, ja, das ist auch ganz lässig, muss ich sagen. Und ich habe schon gar nicht in einem von denen gewohnt. Da ist mir wieder aufgefallen, wie uncool ich bin.
Ja.
Aber ich bin natürlich großer Schwabing-Fan. Das wird sich, glaube ich, auch nicht mehr ändern, auch wenn die Todesrate durch Lastenradunfälle in die Höhe schnellt. Also inzwischen brauchen wir eine eigene Spur. Aber ansonsten ist Schwabing sehr lebendig.
Was zeichnet Schwabing aus?
Dass es immer noch eine gewisse Heterogenität in den, was die Bewohner angeht, hat. Also du hast immer noch den Tante-Emma-Laden und du hast immer noch die Leute, die seit 40 Jahren da wohnen. Ja. Da muss man aufpassen, dass sich das jetzt nicht zunehmend rausdrängt.
Genau.
Aber es ist nicht restlos gentrifiziert.
Ja.
Das mag ich sehr gerne. Und es gab jetzt noch eben durch Corona und durch die Ausfälle hat ja Markus der Erste erlassen, dass man jetzt schon in den Restaurants vorbauen kann, sozusagen die Parkplatzfläche mitnutzen darf.
Die Schanigärten. Ja.
Und die haben natürlich nochmal richtig mediterranes Flair in die Stadt gebracht. Also das macht richtig Spaß.
Ja, ich liebe München ja auch sehr. Das ist ja auch kein Riesengeheimnis. Diese Schanigärten finde ich toll. Also wenn ich die Süddeutsche lese und es wird irgendwas über Schanigärten geschrieben, da wird mein Herz immer schon so warm. Ich mag das. Der Begriff kommt, glaube ich, irgendwie daher, weil ich glaube, das ist so irgendwie so eine Vereinnahmung von Italienern. Der Gianni und der ist natürlich
der Schani.
Und weil die Italiener offensichtlich mit diesem ganzen Kram angefangen haben, sind es halt die Schanigärten. Das ist die Etymologie, die ich hier anzubieten habe Gianni an der Stelle.
Ja. Ja.
Finde ich auch sehr schön. Ansonsten ist es völlig klar, wenn ich in fremden Städten bin, steuere ich diese Hipsterviertel zielsicher an und ergötze mich dann auch daran. Im Umkehrschluss sind es natürlich genau solche Typen wie ich, die diese Viertel dann kaputt machen.
Ja, wir versauen das eigentlich.
Wir versauen das einfach.
Aber das wischen wir einfach weg. Aber du hast vollkommen recht. Eigentlich sind wir die Gentrifizierung.
Ja, natürlich. Ja. Also da, wo ich lebe in Hamburg, ich lebe übrigens nicht in Eppendorf oder Eimsbüttel, was man annehmen müsste, da ist es ja auch so, dass man diese Viertel für die Heterogenität schätzt. Aber es sind natürlich genau solche Arschgeigen, die diese Preise bezahlen, die diese Viertel letzten Endes kaputt machen. Das ist ja auch auch einer der Gründe, warum ich nach wie vor ein glühender Freund der Sozialdemokratie bin, weil ich mir halt einfach als Auftrag dieser Partei wünsche, dass sie ja genau für diese Dinge sorgen, dass halt diese Viertel bezahlbar bleiben. Weil ich möchte nicht in einer Gegend wohnen, in der ich nur Leuten wie mir begegne, so sehr ich mich selbst auch schätze.
Gott forbid.
Was ist denn da schiefgelaufen?
18,89 Millionen Euro Banksys Schredderwerk erzielt Rekordpreis. Protest gegen eskalierenden Kunstmarkt befeuert ihn nun, das berichtet der Stern. Der Hype um Banksy kennt offenbar keine Grenzen. Sein nach einer Auktion geschreddertes Werk Girl with Balloon hat nun bei Sotheby's unter neuem Namen fast 19 Millionen Euro erzielt. Rekord für ein Banksy-Werk. Wir erinnern uns, das war übrigens schon 2018, das kommt mir vor, als sei es noch gar nicht so lange her, als dieses Werk versteigert wurde und kaum fiel der Hammer, wurde auch der Schredder in dem Bild betätigt. Dann gab es ein großes Hallo und ja, am Ende war es erstmal zerstört. Also so ein bisschen wie NSU-Akten oder was jetzt oder die Festplatten von Kurz in Österreich. Und das Werk heißt jetzt übrigens auch Love is in the Bin. Es ist so ein bisschen wie war das damals, dieses Interview von Stallone mit Alexander Gorkow, das Bild von Anselm Kiefer, wo so eine Fichte oder irgendwelche Tanne oder so und die Nadeln, das Bild nadelte und Stallone hat es nicht ertragen, dass die Nadeln abfallen vom Bild und Anselm Kiefer hat dem Stallone erklärt, der immer die Nadeln wieder anklebte, das Bild lebt. Und so nimmt
oder hat er einfach eine Kiefer gekauft und keinen Anselm Kiefer?
Ach so. Man weiß nicht genau. Stallone, ich weiß nicht, wobei Stallone ist schlau. So einfach. Naja, andererseits, der Kunstmarkt, der kann sich ja vieles erlauben. Es ist ja wirklich des Kaisers neue Kleider. Ja. Wenn genügend Leute mitmachen, ist es halt Kunst. Schöne Grüße an Leon Löwentraut und Oliver Pocher.
Weißt du, was ich mich gefragt habe? Wenn ich jetzt einen Banksy zu Hause hätte, ne? Ja. Ich würde ja erstmal den Rahmen kontrollieren.
Ja.
Dass nicht irgendwann eines Nachts und dann war es das damit. Ja? Ja. Also das ist ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, man hat es immer über Jackson Pollock gesagt, aber das ist Action-Painting.
Ja.
Ne? Also ja. Dass damit noch hinterher was passiert.
Also ich finde das ja erstmal ganz cool, ja, weil es ist ein Effekt, also es ist auch so ein bisschen Roland Emmerich ist auch noch mit drin. Es lebt ja auch, weil halt das Bild eine Metamorphose, eine Transformation durchgemacht hat und erst über die Transformation das Schlusskapitel jetzt unter den Hammer gekommen ist und jetzt ungleich teurer, als es vorher gewesen ist. Das heißt, die Leute machen auch entsprechend mit. Sie feiern das Ganze. Und so wie man Banksy kennt, von dem man ja übrigens nicht weiß, ob es ein Er ist, eine Sie, ein Kollektiv, whatever, wer auch immer dahinter stecken mag, vielleicht kommt irgendwann auch die böse Überraschung und es ist, keine Ahnung, wer auch immer.
Ja, Kai Ebel. Oder ähnlich.
Das fließt ja dann auch häufig sozialen Projekten zugute, geht dann an Kinderkrankenhäuser oder so. Also das ist ja in sich auch eine gewisse Robin Hoodisierung der Kunst. Alles schön und gut. Es ist halt nur interessant, wie sehr man auch Kunst und den Kunstmarkt vorführen kann. Der ja wie fast kein anderer Markt von der Behauptung lebt.
Ja, ohne Frage. Was ich mochte bei ihm war dieses Dismaland, also dieses trostlose Disneyland, das er geschaffen hat.
Ja.
Das fand ich relativ eindrucksvoll. Ansonsten kann ich nicht immer was damit anfangen.
Ja.
Also so der Blumenstrauß als Molotow-Cocktail, der geworfen wird oder sowas, das geht dann für mich schon ein bisschen in Richtung Wandtattoo.
Das habe ich nämlich, ich war mit Niki Hassania, liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja, Grüße zurück.
Und stimmt, ich sollte ja auch ganz dringend Grüße, also wenn Niki Grüße ausrichtet, dann bedeutet es auch immer sofort, knutsch mir mal ein Fidi oder so. Ich werde davon jetzt Abstand nehmen. Und wir waren ja gerade in Amsterdam in der MoCo, dieser Ausstellung, gerade so Pop Art und all diese Dinge. Und da war halt Banksy auch. Und da hatte ich auch den Eindruck, dass vieles von dem, was da ausgestellt wurde von ihm, relativ banal ist. Genau das, was du sagst, geht dann Richtung Wandtattoo. Also das The Girl with Balloon ist ja jetzt auch wirklich kurz vor Carpe Diem. Andererseits, was du gerade angesprochen hast, gibt es da natürlich ein paar Dinge, die sitzen halt, die sind dann ein schöner Schlag in die Magengrube. Mhm. Ja, ich bin da auch etwas hin und her gerissen. Aber diese Love is in the Bin-Geschichte finde ich eigentlich ganz witzig, weil sie halt eben, wie gesagt, es hat so ein, man reißt den Vorhang runter oder man sieht halt, der Kaiser ist nackt. Und das finde ich schon, das gefällt mir da dran.
Er ist halt der Disruptor, ne? Disruptor genau. In Chief irgendwie, das ist er.
Das gibt's doch gar nicht.
Kino.de meldet, 84-jähriger James-Bond-Fan floh aus Seniorenzentrum, um keine Zeit zu sterben zu sehen. Ja, es ist ein Fall, wo hat sich das zugespielt? In Fulda war es so, da ist ein Bewohner eines Seniorenwohnheims ausgebüxt während des Abendessens, um im Kino keine Zeit auch irgendwie lustig, um keine Zeit zu sterben zu gucken, schöne Doppeldeutigkeit. Kurz nachdem der ältere Herr im Kinosessel Platz genommen hatte, war jedoch schon die Polizei auf dem Weg. Das finde ich zunächst einmal irgendwie auch völlig bekloppt. Also ich verstehe, dass man natürlich die Polizei ruft, weil wenn da ein älterer Herr aus dem Seniorenheim ausbüxt, ist klar, dass man natürlich nachschauen muss, wo ist denn der jetzt hin? Aber wenn, und es war wohl so, sie wussten schon, wo er wohl sein würde, weil er es schon mal versucht hatte. Da stelle ich mir natürlich...
Wo denn, bei Spectre oder wann hat er es probiert?
Und da stelle ich mir natürlich schon die Frage, warum lassen die dann nicht einfach 3 Stunden sitzen? Er richtet ja keinen Schaden an. Also es kann natürlich sein, dass du während des Films dir nochmal einen saftigen Dekubitus holst in dem Alter, weil der Film ja lang ist.
Und Micky, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, das kann durchaus aufreibend sein für einen 85-Jährigen.
Ja? Mhm. Ja. Also so ein 84-Jähriger, der hat ja nun jetzt die rund 60-jährige Filmgeschichte von Bond ja intensiv begleitet. Also der Erstkontakt mit Bond wird der Mann dann gemacht haben mit ungefähr 25 oder ziemlich genau 24. Weil sie ist ja jetzt gerade 60 Jahre alt, die Bond-Reihe. Ne? Ich glaube, 61 war der erste Dr.
No. 61 war Dr. No, ja.
Ja, 60 Jahre. Und klar ist das aufreibend, weil ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich habe versucht, den Film zu gucken. Bittere Kritik übrigens an das Kino im Bayerischen Hof. Die Astor Lounge, oder wie sie heißt. Ich habe dreimal versucht, online 2 Tickets zu buchen. Es hat nicht geklappt. Mhm. Und ich habe schlussendlich dann Abstand davon genommen, was aber auch völlig okay war.
Das ist so ein super Kino, das tut mir leid.
Ja, wurde mir auch sehr von vorgeschwärmt. Pass auf, jetzt kommt mein Lanz-Moment. Ich habe am Rande vom Kölner Treff mit Felix Neureuther darüber gesprochen. Der hatte mir das Kino empfohlen. So, damit wäre das auch beendet an dieser Stelle. Gut, dass wir es auch gehabt haben. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich würde ihn sehr gerne gucken. Du selber hast mir ja unlängst davon vorgeschwärmt. Was macht diesen Film so sehenswert, Klammer auf? Ist er überhaupt sehenswert, Klammer zu?
Ja, du, als ich dir da vorgestern von erzählt habe, habe ich ja also vorgeschwärmt. Jeder muss sich sein eigenes Bild machen. Ich habe nur gesagt, ich sag nichts.
Ja.
Die haben auf jeden Fall was mit einem vor, wenn man in den Film reingeht. Das kann man schon sagen. Also Nummer eins ist, ich bin ja dem Kino verbunden und ich finde es fabelhaft, dass wir jetzt wieder einen Film haben mit 3 Millionen Zuschauern. Mhm. Das ist natürlich toll für die ganzen Kinobetreiber. Und der Film hat unglaubliche Stärken. Also da sind Setpieces drin und die ersten 20 Minuten sind wirklich ein ganz großer Schluck aus der Pulle. Und ich mag auch den Hans-Zimmer-Score, ehrlich gesagt, auch wenn er wirklich zimmerig ist.
Ja.
Und die Kamera ist fabelhaft und so. Das Ding bei dem Film ist, es ist ein bisschen, James Bond ist ein bisschen Gast im eigenen Film.
In seinem eigenen Best-of? Was ist
das? Ja, es ist sehr woke.
Ja.
Es ist sehr zeitgeistig.
Verträgt sich das mit der Figur Bond?
Natürlich überhaupt nicht. Also der ist ja ein misogynistischer oder misogyner, sag man, glaube ich.
Alkoholiker.
Alkoholkranker Dinosaurier.
Ja.
Kalte Kriegsdinosaurier. Das verträgt sie natürlich überhaupt nicht. Er ist Frauen gegenüber höflich. Also der ganze Chauvinismus ist richtig rausgekerchert worden. Das vermisst man auch gar nicht so sehr. Das Problem ist eher, dass Figuren eingeführt werden, wie es gibt ja dann eine andere Doppel-Null-Agentin, eine Frau, die dann 007 ist. Und das ist ja gut, so jemand zu etablieren, aber da muss man ihr auch ein paar Zeilen geben. Und da muss man ihr eine Aufgabe geben. Weißt du, das ist immer so, am Ende sind sie dann in dem geheimen Headquarter des Bösewichts, aber sie macht ungefähr das Licht an und er macht den Rest. Also es ist so die Aufgabenteilung.
Das ist auf seine Art und Weise dann ja auch wieder misogyn.
Absolut.
Ja.
Ja, das ist also Phoebe Waller-Bridge, die
Fleabag.
Genau, die Fleabag, Großkünstlerin, ist ja übers Drehbuch drüber gegangen. Aber irgendwie ist die ganze Sache etwas halbwarm, wobei sie sehr radikal ist in dem, was passiert. Vor allen Dingen mit dem, das Figurentableau wird durchaus ausgedünnt.
Ja, ich bin schön formuliert. Ja, was mich an dem Bond als Begleiterscheinung extrem gestört hat, ist, dass unfassbar gespoilert wurde.
Ja.
Also, ich meine, das ist natürlich auch ein Einzelschicksal, wenn man die Bild liest. Da wurde auf der letzten Seite halt einfach lustvoll im Grunde genommen der komplette Plot und das Ende vorweggenommen. Ich habe es aber wiederum auch von intelligenten Menschen bei Twitter gelesen oder bei Facebook, die halt einfach völlig ohne Scham und ohne Triggerwarnung geschrieben haben, wie der Film zu Ende geht. Ich kann damit leben, ich kann trotzdem in einen Film reingehen, wenn ich weiß, wie er endet, aber ein bisschen blöd ist es schon. Also das ist schon ein bisschen doof. Ansonsten, was ich so diversen Kritiken entnommen habe, ist unter anderem, dass auch hier wieder der Filmbösewicht, in diesem Fall gibt es ja 2, Rami Malek, so blass sei. Und das ist ja ein bisschen das, was man Spectre mit Christoph Waltz ja auch schon vorgeworfen hat. Und ich verstehe nicht, wieso sie es nicht schaffen, ohne den Film gesehen zu haben, muss ich dazu sagen, es nicht schaffen, diesen Bösewicht dann und den großartigen Schauspielern, die sie verkörpern, mehr Raum zu geben. Das erschließt sich mir nicht.
Das ist das Problem jetzt auch bei Keine Zeit zu sterben, ist der Plan des Bösewichts ist vollkommen nebulös. Ich weiß immer noch nicht, was er eigentlich vorhat. Also er hat eine tolle Waffe entwickelt, die durchaus Parallelen zum Coronavirus aufweist.
Das wollte ich sagen,
Deswegen hat Sony MGM sehr gut daran getan, so lange zu warten, um den Film rauszubringen. Nee, Rami Malek ist einfach, der hat irgendwie so wie Phantom der Oper, hat er so eine Cap an und so eine Maske an und es hat unglaubliche Bezüge auf die griechische Mythologie, das Ganze.
Ja.
Also, dass man gerade geliebte Menschen nicht anfassen darf mit diesem Virus und sowas, das ist alles. Wir wurden alle mal im Deutschunterricht mit Medea, Aischylocher, Seneca und alles wurden wir ja alle mal gequält.
Das ist richtig.
Und darauf gibt es die Bezüge. Das sieht man auch schon im Vorspann. Da sind dann immer wieder griechische Statuen mit eingebaut und sowas. Also,
schon, ja.
Sie schwingen das ganz große Rad.
Ja, ja. Ja, die Frage ist halt nur, braucht es das?
Für mich braucht es nicht. Es ist ein gelungenes Zitat drin. Das ist immer wieder, es gibt ja den einen übersehenen Bond, nämlich den im Geheimdienst ihrer Majestät mit George Lazenby, mit Diana Rigg, die dann stirbt so
genau.
We have all the time in the world, das Louis Armstrong dann singt. Da gibt es einen sehr gelungenen Bezug drauf.
Ja.
Und da hat man auch mal kurz, kann man eine Männerträne verdrücken, würde ich sagen.
Eine Sache muss ich noch dringend erwähnen, weil Nikki Hassania darauf bestanden hat. Scream. Es gibt einen Trailer zu Scream 5. Endlich wieder Scream. Also man sieht ja den Trailer, sind doch alle wieder dabei, ne? Und dann halt auch wirklich dieses...
Sind alle wieder dabei, aber das ist doch irgendwie... Wie geht das?
Ja, stimmt. Ja, alle, die überlebt haben, sagen wir es mal so. Alle überlebt haben und natürlich sehen wir dann halt eben auch schon wieder Bilder dieser wirklich teilweise fürchterlichen Maske. Und neben Courtney Cox ist halt eben auch wieder die legendäre Figur dabei. Und Neve Campbell steht es übrigens ganz gut, dass sie ein bisschen älter geworden ist. Finde sie sieht da... Ist das jetzt auch schon wieder chauvinistisch, wenn ich erstmal erzähle, dass sie da auch sehr attraktiv ist? Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Neben dem Schrecken. Scream ist 25 Jahre her. Den habe ich damals in... jetzt klingt schon wieder ein bisschen lanzig. Den habe ich in New York damals geguckt mit meinem Cousin Thomas, weil wir 19 waren, wir konnten nichts anderes machen, wir konnten ja uns nicht betrinken. Das war der Mega-Hit damals in New York, weil das so die Revitalisierung des Horror-Genres war von Wes Craven. Riesenhype, völlig auch zu Recht. Jetzt, 25 Jahre später, die Frage, was kann in Scream noch passieren, um nochmal richtig die Wurst vom Teller zu ziehen? Oder ist es halt einfach so, dass die Leute vor 25, also eine ganze Generation das Original nicht gesehen hat und jetzt im Grunde genommen nochmal bei Null anfängt.
Ach, du meinst wie bei Star Wars?
Ja.
dass sie einfach die Star Wars Filme aus den 70ern nochmal neu machen.
Ja.
Mit verteilten Geschlechterrollen. Na, was interessant ist bei Scream, was ich immer cool fand, war natürlich, dass der Mörder ruft ja an und macht erstmal einen Quiz in Bezug auf Horrorfilme.
Ja.
Wie sattelfester Drew Barrymore in Sachen Horrorfilm ist. Und seitdem gab es eine Menge neue Horrorfilme.
Oh ja.
Vielleicht fragt er erstmal Saw Up oder ähnliches. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das Franchise weiterentwickelt.
Dann bleiben wir mal in diesem Bereich.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Future Zone schreibt, echtes Squid Game findet in Abu Dhabi statt. Das Korean Cultural Center lädt Auserwählte ein, um 5 Spiele aus der Hitserie Squid Game nachzuspielen. Ja, da ist es wohl so, dass die Organisatoren pinke Kostüme und Masken wie bei dieser Netflix-Serie tragen. Und dann gibt es halt eine Veranstaltung in einem Turniersystem und dann macht man halt eben diese entsprechenden Kinderspiele im Korean Cultural Center in Abu Dhabi. So, ich meine, wenn ich höre, in Emiraten spielt man Squid Game nach, denke ich natürlich automatisch gleich an marginalisierte Gruppen, an versklavte Arbeiter und an, sag mal, Geschicklichkeitsspiele. Man könnte auch sagen, Bauarbeiten, bei denen man dann halt einfach ums Leben kommt.
Ja, würde ich auch sagen. So. Also das ist die WM in Katar ist ja eigentlich Squid Game. Also
das einzige großes Squid Game. Ja. Ich habe die Serie auch noch nicht gesehen. Mhm. Das hat auch damit zu tun, dass mir gesagt wurde, dass man nicht nebenbei mal eben kurz aufs Handy gucken kann. Man muss da sehr intensiv dabei bleiben, um das Ganze zu gucken. Ich habe es ja zwischenzeitlich schon mit Wolfgang Menges Millionenspiel verglichen. Ja. Menschen, die ein bisschen jünger waren als ich, die haben gesagt, ja, du kannst auch einfach sagen, The Hunger Games. Damit liegen sie wohl auch nicht falsch. Was ist eigentlich das Faszinierende an dieser Serie?
Na, was toll ist natürlich, du hast einen völlig anderen Zugang, weil so viele unterschiedliche Zuschauergruppen Zugänge haben. Mhm. Für dich findest du als Zugangsperson, als Empathieperson oder als Avatar, der in dieser Welt umhergeht, ist ein alter Mann, ein Junger, eine Frau, ein Gangster und sowas. Du kannst dir einen rauspicken.
Ja.
Und dann ist natürlich, kann sich jeder die Frage stellen, was würde ich jetzt machen?
Ja.
Würde ich bei diesem Spiel teilnehmen oder nicht? Deswegen sind diese dieses Format ist ein Faszinosum für die Leute und funktioniert immer wieder. Ob Running Man, ob Millionenspiel, ob Hunger Games, Battle Royale oder so, wir lieben es. Und jetzt sind natürlich neue Sachen dazugekommen. Also ich habe selten in meinem Leben so viele Kopfschüsse gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das geht einem etwas an die Nieren. Aber es ist so ein ganz neuer Style entstanden. Du hast ja bestimmt auch diesen roten Einteiler gesehen mit der umgedrehten Skimaske und dann das PlayStation-Zeichen auf Karneval ist nicht weit. Ja, also wenn man dann auch unter Umständen einen Kiosk überfallen will, bietet sich das auch an, das Kostüm.
Absolut, ja.
Nee, es entstehen neue Party-Spiele wie Kekslecken beispielsweise.
Ja.
Es ist eine sehr interessante Serie und es gibt so Anomalien oder Eigenheiten in der Serie, wie zum Beispiel der Hauptdarsteller steht in dieser Serie einfach über 20 Mal neben jemandem, der erschossen wird.
Ja.
Das ist irgendwie sein Skill.
Ja.
Und du musst mal zählen, nur die Anzahl der Male, die er erwähnt, dass ein bestimmter Kerl auf der Uni in Seoul war. Mhm. Das habe ich noch nie gesehen. Also das wird schon ziemlich, aber es ist meisterhaft geschrieben und es macht Spaß und es bringt einem, also es ist wahrscheinlich auch eher die Kurzform, aber es bringt einem auch ein bisschen wieder die koreanische Gesellschaft näher und dass die nicht alle wie bei Parasite leben. Aber man merkt schon, da ist einiges im Busch da drin. Ja,
das wollte ich nämlich gerade sagen, denn letzten Endes ist das Ganze, wenn auch nicht besonders subtile Gesellschaftskritik und das ist ja das reflektiert ja den Klassismus einer Gesellschaft ja auf gnadenlose Art und Weise. Also ich meine, wenn du 20 Mal neben jemandem gestanden hast, der einen Kopfschuss gekriegt hat, dann kann das ja im Grunde genommen ja auch eine Spiegelung einer Karriere sein, einer Karriereleiter. Ne? So, also man könnte es auch als klassische CDU-Karriere beschreiben quasi, wo du einfach...
Oh Gott, Paul Ziemiak stand häufiger mal mit ihm, oh ja.
Ja, naja, und das scheint, wie du richtig sagst, das scheint ja etwas zu sein, was in der südkoreanischen, in jeder Gesellschaft, aber in der südkoreanischen Gesellschaft besonders brodelt, dass sich das so in Kunst niederschlägt. Parasite, auch ein Riesenhit, aber halt eben auch ein globaler. Insofern gibt es natürlich auch einen Resonanzboden in anderen Kulturen und Gesellschaften, die sagen, ja, genau so ist es. Danke, dass ihr es mal so plastisch dargestellt habt.
Ja, ich glaube, du hast vollkommen recht damit. Ich glaube, dass da schon das Klassensystem, das dem der Spiegel vorgehalten wird. Und dann ist es so eine sugar-coated Pill, die Leute schlucken, aber die stößt einem dann doch auf.
Ja,
das stimmt.
Ah, nur bitte nicht verwechseln, also Kinderspiele, bei denen Leute sterben, das ist Squid Game. Kinderspiele, bei denen man selber sterben will, das ist dann natürlich jede Show mit Johannes B. Kerner. Das ist, oh Gott. Bitte. Übrigens, die Meldung habe ich noch, dass wegen Squid Game die Verkaufszahlen von weißen Vans um 7.800% gestiegen sind. Also es gibt ja immer dann so entsprechende Kleidungsstücke. Also seit Peaky Blinders rennen natürlich Menschen wie Tommy Schmidt eigentlich nur noch mit der Schlägermütze rum. Mhm. Gut, das hat ihm Steffen Baumgart jetzt natürlich im Großraum Köln abgenommen. Es gibt ja dann so diese was ist es dann? Wie nennt man sie? Signature Pieces? Da gibt es jetzt einen Begriff, der mir gerade nicht einfällt. Und in diesem Falle sind es bei Squid Game offensichtlich weiße Vans, Slip-Ons. Da bin ich aber Early Adopter, weil ich mit denen seit Jahren rumrenne. Und jetzt muss ich mir wahrscheinlich dann noch vorwerfen lassen, dass jetzt hier der alte weiße
musst wieder auf die Airways umsteigen. Ja.
Oder ich nehme die bunten Turnschuhe von Lothar Matthäus. Das ist auch interessant, ne? Das habe ich jetzt schon mehrfach beobachtet, dass so Männer meines Alters plus 4 Jahre, also Mitte 70, dass die jetzt anfangen, diese ganzen bunten ugly Sneaker zu tragen oder coole Turnschuhe, als würde der Turnschuh so an einem hinaufwandern und einen dann so insgesamt verjüngen. Im Umkehrschluss glaube ich ja, dass diese Form der Bekleidung noch deutlicher den Kontrast offenlegt zwischen der Jugendhaftigkeit des Schuhwerks und der erschreckenden Alterung des Gesichts einen Meter weiter oben.
Ja, ja, und die Jeans wird irgendwie wird enger.
So, jetzt reicht's.
und dazu gibt's dann noch so eine graue Kleinweste, ganz, ganz schmaler Schlips.
Ja.
Ne?
Ja.
Also das ist, ja.
Was hast du denn gegen unseren ehemaligen Außenminister Heiko Maas? Muss er denn jetzt auch noch?
Uiuiui.
Der Mann hat doch getan, was er kann.
Der ist unser amtierender Außenminister.
Er ist immer noch unser amtierender Außenminister. Jetzt gerade eben hat er wahrscheinlich eine Fotosession, wie er mit seinem Kuschelpulli beide Hände um die dampfende Latte markiert. Ja, und Tasse gelegt, irgendwo aus einem herbstlichen Fenster blickt und sagt, ja, alles in allem, ich bin meinen Weg gegangen. I did it my way.
Oh, apropos Zapfenstreich, natürlich immer die Hymne von den Leuten, die sich neben den ganz Großen der Geschichte einordnen, wie Gerd Schröder.
Ja.
Ne, der hatte natürlich My Way.
Immer quasi. My Way.
Ja, immer, immer.
Immer My Way.
Die Tönnies, die Schröder, dieser wirklich? Welt, da ist unter My Way geht's nicht.
Wirklich, ja, gerade so Tönnies, genau. Ja, ich mach mein Ding. Ist ja auch letzten Endes ist ja die deutsche Adaption. Ja. Und My Way, da habe ich irgendwann auch mal was drüber geschrieben. Also daran kannst du sie ja auch wirklich erkennen, ne? Weil es bedeutet ja im Grunde genommen ja nichts anderes als absolut unreflektiertes Arschloch. Regrets I had a few, but quite too few to mention. Mhm. Wo du sagst, ja, du hast wirklich, also mach dir nicht so viele Gedanken über dein Tun. Du hast wirklich alles richtig gemacht. Ja,
das ist doch wie die Stefan Effenberg Autobiografie. Ich hab's allen gezeigt. Das ist doch, ich würde sagen, also da hat er nicht um heißen Brei herumgeredet. Ja. Ne? Das ist relativ deutlich, was er von sich hält.
Ich hab's allen gezeigt. Vor allen Dingen kam diese Autobiografie ja raus. Ganz kurze Zeit, nachdem er zum zweiten Mal aus der Nationalelf zurückgetreten ist, er hatte da so zwei relativ mäßige Spiele, fairerweise muss man sagen, unter Erich Ribbeck. Da war es insgesamt jetzt nicht unbedingt so eine ganz, ganz glanzvolle Ära. Aber direkt danach zurückgetreten, wieder nach ein bisschen Kritik und danach das Buch, ich hab's allen gezeigt, wo du sagst, gut.
Ich hab's ein paar gezeigt.
Die gute Tat des Tages.
Das ist ja so ein bisschen untergegangen. Angela Merkel geht ja nochmal so auf ganz große Welttournee. Sie ist am heutigen Samstag in der Türkei und trifft Tayyip Recep Erdogan. Sie hat ja vorher schon den Papst getroffen, dann war sie in Israel. Also sie geht ja wirklich auf große Abschiedstournee. Und jetzt ist sie bei Erdogan, wo man sagt, ja, dann musst du auch nochmal durch. Da musst du auch noch hin. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal verweisen auf das Heft Die Kanzlerin des großartigen Medien, ich möchte fast sagen, der Citizen Kane, Hamburgs, so mal so ein kleines Sternchen dran zu setzen. Oliver Wurm hat das großartige Heft Die Kanzlerin rausgebracht. 16 Autoren und Autorinnen schreiben über Angela Merkel und beurteilen ihre Amtszeit, ihre Herkunft und alles, was mit ihr zu tun hat und was wird. Tja, Angela Merkel, was wird denn jetzt aus Angela Merkel?
Was glaubst du denn? Werden wir noch was von ihr hören?
Also sie wird mit Sicherheit jetzt nicht irgendwie in den Aufsichtsrat von RWE wechseln oder der Bahn, das kann ich mir nicht vorstellen. Also was ich interessant finde an der Betrachtung der Figur Merkel ist, dass viel mehr noch als ihre politischen Entscheidungen oder all die Entscheidungen, die sie nicht getroffen hat, am Ende am meisten geschätzt wurde, dass sie genauso popelig daherkam wie jeder andere Bundesbürger auch. Also die Bescheidenheit als Kernkompetenz und auch letzten Endes so Wiederwählbarkeitsindikator, das ist mir schon aufgefallen. Also diese Urlaubsbilder aus Südtirol in all ihrer Hansaplastfarbigkeit, die dann letzten Endes den Weg bereitet haben, um die nächste Bundestagswahl auch zu gewinnen, finde ich als Bemessungsgrundlage für ein politisches Schaffen, ist vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber dass der Bundesbürger und die Bundesbürgerin sich vor allen Dingen darin wieder gesehen hat, die erhebt sich nicht über andere, die lebt so bescheiden, die will auch nicht mehr sein als wir, die will sich nicht so in den Vordergrund drängen. Also immer dieses leicht, reicht auch. Das fällt mir schon auf. Also wir haben ja gerade schon über Kurz gesprochen, also nicht, dass ich mir das österreichische System wünsche, um Gottes Willen, das tue ich nicht, aber wir sind schon eine Nation, die ungern andere strahlen und scheinen lässt und insofern war Angela Merkel für uns natürlich auch eine anlehnungsfähige Figur.
Ja, also ich glaube, dass Charisma in der Politik förderlich ist, aber ich bin kein Fan von den starken Männern. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
Buster!
Außer von dem. Den finde ich, also der hat natürlich große Verdienste.
Ich hab's allen gezeigt.
Er hat's allen gezeigt, ja. Also wenn ich in einer Runde zwischen Trump, Putin, Erdogan, Johnson etc., da war sie schon die Erwachsene im Raum. Mhm. Das muss man ja einfach sagen.
Ja.
Ich glaube, man muss diese letzten 4 Jahre unter einem völlig anderen Perspektive sehen als die vorigen 12.
Und die letzten 4 Jahre hat sie natürlich dahingehend mitgestaltet, als sie dieses wirklich fürchterliche Kabinett zusammengestellt hat. Das wird ja gerne vergessen, dass das ja in erster Linie unter ihrer Federführung geschah. Man tut ja ganz häufig so, als hätten irgendwie diese ganzen kleinen Racker rund um Scheuer, Altmaier, Klöckner und wie sie alle heißen, Angela Merkel ihre politischen Ambitionen kaputt verwaltet. So war es ja nun nicht.
Ja, ich bin gespannt auf das nächste Kabinett, wenn wir da wiedersehen werden. Vor allen Dingen auch, sagen wir mal, die Aufteilung in der Grünen Spitze. Mhm. Wenn die Annalena Baerbock sagt, dass sie vom Völkerrecht kommt, müsste sie ja ein Grundinteresse am Außenministerium haben.
Das ist richtig.
Ob Herr Habeck dann unter Umständen das Umwelt- und Wirtschaftsministerium als Kombiministerium nimmt, ist interessant.
Ja.
Was in den Kuhhandel mit einfließt, unter Umständen mit Frau Göring-Eckardt, damit sie Bundespräsidentin wird.
Ja.
Also es sind unfassbar viele Variablen im Spiel.
Total, ja? Total. Das wird ja auch hochspannend. Also selten, ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich empfinde schon eine große Aufbruchsstimmung. Ich glaube, das letzte Mal, wie es das 98 gegeben hat, diese Selfies, diese Fotos, so banal sie auf ihre Art und Weise auch sein mögen, sie haben aber trotzdem schon Aufbruch vermittelt und auch Hoffnung, weil du auch gemerkt hast, wer so viele Fotos von sich postet und inszeniert, der muss jetzt ja auch liefern. Das ist ja auch völlig klar. Du kannst ja nach diesen ganzen Bildern, nach diesen ganzen ikonischen Posen, kannst du ja jetzt nicht mehr davon zurück. Es ist ja jetzt auch völlig klar, es wird dann Koalitionsverhandlungen geben. Die Frage ist halt, was kommt dabei raus und mit welchen Ministern? Also wir haben ja uns, genau, du hast ja 2017 angesprochen, nachdem es ja auch so lange gedauert hat, wer da am Ende dann noch als Minister eingesetzt wurde, war ja schon fast egal. Anja Karliczek, who cares? Peter Altmaier, Julia Klöckner, bei Scheuer hast du schon längst abgewunken. Es war ja im Grunde genommen egal. Kein Ministeramt, das da besetzt wurde, hat in irgendeiner Art und Weise Ambitionen oder Hoffnungen ausgestrahlt. Ich könnte mich zumindest nicht erinnern.
Am Anfang, das erste Jahr Spahn war interessant. Weißt du, er hat massiv Pfleger angeworben, auch im Ausland. Es ging dann auch mal um eine Revolution der Organspende im Bundestag.
Stimmt, ja.
Wo er sich auch auseinandergesetzt hat, auch mal mit Vorschlägen aus der linken Fraktion.
Leider andererseits das Thema Sterbehilfe, wie ich finde, sehr unglücklich angepackt.
Absolut, aber es war irgendwie, der war rührig,
ja,
würde ich
stimmt.
sagen. Ne?
Ja, er hat sehr viel angepackt, das stimmt, ja.
Und dann, aber dann ist es leider auch, ich meine, dann gab es die Massenkrankheit, dann gab es leider Corona.
Was ist denn Corona?
Oh Gott. Also, was hast du letztens nochmal gesagt? Inzwischen gibt es 4G und das vierte G steht für?
Ach so, ja, das ist, na, also ich, mir ist es egal, wir haben hier bei uns im Lokal, haben wir also 4G, also geimpft, getestet, genesen und geliebt. Wenn sie geliebt werden, dürfen sie rein. Da machen wir jetzt wieder.
Oh.
Unverschämtheit, das auch schon wieder mit so einem schlechten sächsischen, also eigentlich eine Unverschämtheit, ne?
Ich finde es völlig okay.
Ja, zumal wir ja festgestellt haben, wie war das, die Sterblichkeit von Männern ist in Sachsen am meisten gesunken. Von, ich glaube, 78,5 auf 77,4 oder so. Ja.
Oder das Alter ist gesunken.
Ja, also die Lebenserwartung, nicht
ja.
die Sterblichkeit, also die, klar, die Lebenserwartung, ja. Exakt, so, richtig, danke für die Korrektur, um Gottes Willen. Okay. Es ist auch für mich schon spät.
Es ist für uns alle siebte Stunde.
Dann kommen wir mal zu jemandem, der ziemlich genau an dieser Kante angekommen sein dürfte.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Liebes Berlin. Du bist eine Lachnummer geworden. Wahlchaos, BR-Chaos, Alltagschaos. Wer heiraten wollte, bekommt keinen Termin. Wer sein neugeborenes Kind anmelden wollte, niemand da. Wer seinen Personalausweis verlängern wollte, vertröstet bis in Dezember. Was ist geschehen in unserer Hauptstadt, in der nichts mehr klappt? Es ist etwas Furchtbares geschehen. Berlin ist für die Berliner nicht mehr wichtig. Ich habe einen Nachbarn, der mir gestern sagte, ich roche eine und wackle wieder ins Bett. Der Berliner ist wurschtig geworden. Nichts klappt mehr. Das Leben ist so. Was mir auffällt, dass Berliner ihre Hunde lieben. Wenn der Berliner den Ball ins Wasser wirft und der Hund ihn rausholt, dann lacht der Hundebesitzer. Ich liebe Berlin. Oft sitze ich am Kanal, der von Charlottenburg nach Wannsee geht. Ich vergesse das schreckliche Berlin. Berlin ist schön. Berlin hat Ufer, Träume, Vergangenheit. Berlin ist eine schwere Stadt. Und eine wunderbar leichte Stadt. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja, bitte. Also.
Boah.
Ja.
Aber die Wagner-Wolte ist toll, ne?
Immer, die Wagner-Wolte ist fantastisch.
Immer nach 80% des Textes geht es völlig in die andere Richtung.
Genau, wirklich. Also, nichts können sie. Nichts kriegen sie auf die Reihe. Sie sind ein Mann, der 500 Millionen Schulden angehäuft hat. Ich mag sie.
Ja, genau.
Oder?
Die Wagner wollte toll.
Naja, aber das, entschuldige bitte, aber da muss man sagen, da hat Wagner vielen seiner Kritiker und eigentlich komplett den meisten Leuten, der, wie sagt man so schön, neudeutsch Twitteria etwas voraus, er ist zumindest überraschend. In all dem, wie er auf die Themen blickt, ist er zwar, ja, zugegebenermaßen, es klingt häufig wie das Gefasel eines Geisteskranken, das gebe ich zu, aber er ist überraschend. Er langweilt nie.
Das stimmt.
Und das möchte ich ihm stets zugute halten. Und deswegen bleibe ich Fan und möchte an dieser Stelle Paul Ronsheimer, unseren Kontakt ins Axel Springer Haus, natürlich auch auffordern, jetzt dafür zu sorgen, dass Franz Josef Wagner irgendwann hier in diesem Podcast kommt. Ich fahre dafür auch extra nach Berlin, wo nichts klappt und ich niemals ankommen werde.
Du müsstest mal bei Paul Ronsheimer nachfragen. Was ich bei dem interessant finde, ist, dass er immer das weiße Kabel am Handy hat. Also immer, wenn ich ihn zumindest sehe. Ja. Das heißt, aus der CDU-Fraktion müssen so viele WhatsApps die ganze Zeit kommen, wahrscheinlich auch Videos, dass der Akku einfach schneller leer ist als bei anderen Menschen. Vermutlich. Aber der ist ja durchaus immer verkabelt.
Ja, ich glaube, Paul Ronsheimer hat auch schon das iPhone 16 mit 3 Terabyte Speicherplatz, dass er alleine die ganzen WhatsApp von Jens Spahn aus jeder Präsidiumssitzung sofort speichern kann. Ja. Oh Mann, ey. Ja, Fidi, wir haben's, ne? Ja. Ich danke dir ganz herzlich, das war sehr schön.
War eine gute Zeit.
War schön, oder? Dann machen wir das doch wieder. Komm, jetzt ist egal. Ne?
Aber
also, schönes Wochenende. Ciao, ciao.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.